Hereinspaziert. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Commander Kompass. Und heute machen wir unser beliebtestes Format Spiel oder Exil. Aber halt, in diesem Spiel oder Exil gibt es einen Hohlraum. In diesem Hohlraum entdecken wir alte Spiele und Exile aus der Vergangenheit, die 5000 Jahre unter der Oberfläche nicht berührt worden sind. Und wenn ihr euch jetzt wundert, genau das ist die Geschichte, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, im Endeffekt vom neuen Ixalan-Set, über das wir heute reden. Ich habe hier Freddy und Jochen beide dabei, die mir gleich erklären werden, was ich alles falsch verstanden habe an dieser Story.
Eigentlich nichts. Also erstmal hi, aber es war schon, wie heißen sie? Oltec, ne? Die in der Mitte leben und die ganz. Also eigentlich fehlen nur noch die Nazis auf Dinosauriern in der Hohlerde, um das ganze Verschwörungstheorie-Ding rund zu machen. Weil es ist eine Hohlerde mit eigener Sonne und die hat auch noch irgendwie so eine Cosmium, ne? Heißt, das ist dieses super, das quasi so ein super Mineral, was es nur in der Hohlerde gibt. Eigentlich ist es ist, als würde man sich so eine Folge von rechtsesoterische Schwurbler trinken 7 Bier und reden dann über freie Energie anschauen.
Entweder das oder so ein Oldschool lustiges Taschenbuch, wo irgendwie Dagobert und Donald und Tick, Trick und Track irgend so einen Maulwurfsroboter gebaut bekommen von Daniel Düsentrieb und sich dann in das Erdreich graben, weil sie halt Gold suchen oder so. Und dann ist da irgendwie auch ein Hohlraum, wo es noch Dinosaurier gibt und irgendwelche Urzeitmenschen und so. Also genau dieselbe Geschichte.
Ich meine, die Geschichte, hey, wir haben das Gefängnis vom Gefängnisplaneten weggebracht. Vielleicht mussten auch die Leute im Gefängnis beschützt werden von anderen Dingen aus dem Gefängnis. So,
Und der neue mögliche Bösewicht ist ja, also, wenn man weiß jetzt über die Geschichte, was da passiert ist. Also es gibt so dieses, wie heißt das, Empire of the Coin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die haben auch, das liest sich, als ob die einfach Raumschiffe hätten und Planeten erobern. Und das ist halt früher passiert und so, ja. Ich bin gespannt, ob wir das Empire of the Coin wiedersehen werden, weil sich das für mich so ein bisschen wie die Necromonger aus Riddick anhört. Und da Phyrexia jetzt kaputt ist und man ja was braucht, was überall hin kann.
Was, Empire of the Coins, habe ich noch gar nicht gehört. Die werden irgendwie, also ich dachte, es geht nur um diesen Vampir-Fledermaus-Gott und so und irgendwelche Pilze, ja, die man dann irgendwie im Keller
entdeckt. Das ist das eigentliche Ixalan-Problem. Aber das Problem ist, dass vor tausenden von Jahren quasi ein fremder Invasor kam und da alles kaputt gemacht hat.
Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es interessieren mich tatsächlich Dinge an diesem Set, wo ich nicht gedacht, dass sie mich interessieren werden. Und Dinge, auf die ich mich gefreut habe, haben mich ein bisschen enttäuscht, tatsächlich.
Das ist ein sehr guter Teaser, Freddy, denn genau darüber reden wir heute. Wir machen Spiel oder Exil, das ist unsere Signatur-Variante des Set-Reviews, das älteste Genre der Magic-Berichterstattung, das es überhaupt gibt. Bei uns sieht es so aus, dass immer, wenn ein neues Set rauskommt, für alle, die es noch nicht kennen, erstmal herzlich willkommen, bleibt uns gewogen, hit like und subscribe und so weiter. Und was wir machen ist, jeder von uns hat ein paar Karten dabei, die kann man gut finden, kann man schlecht finden. Es kann aus jeglichen Gründen sein, Spiel bedeutet gut, Exil bedeutet nicht so gut. Und es darf dann eben auch zum Beispiel sein, orthografische Unregelmäßigkeiten. Es darf Artwork sein, die einem nicht gefällt. Es darf sein, dass Atlas, Sos, Kos, wie heißt er noch gleich, zu typisch, archetypisch böser Villain ist und so weiter und so fort. Das machen wir und nebenbei, ja, haben wir viel Spaß und reden auch vielleicht noch ein bisschen über das verwirrende Flavor. Aber erstmal, natürlich ist Ixalan eine geile Welt. Wir haben sie jetzt ein bisschen gedisst, das wollte ich gar nicht.
Ixalan ist eine super geile Welt. Ich finde alles daran witzig und cool. Also ehrlich gesagt, wenn was abgedreht sein darf, dann dürfen es in meinen Augen, also Ikoria ist klar abgedreht, aber sonst würde ich immer sagen Ravnica, weil das wild ist, einfach ist halt eine verrückte Stadt. Und Ixalan, weil Dinosaurier, Vampire, Piraten und Meermenschen. Es ist ja schon als Setting angelegt, wie ein wilder Traum schon, von so Sandkastenspielen.
Ja. Außerdem Welt, kommt so Colossal Dreadmar daher.
Ja, stimmt. Eines der besten oder zeitlosesten Magic-Memes ever. Es war immer schon eine Welt, die so einen Charakter hatte wie, du kriegst einmal im Jahr von deinen Eltern so ein Lego-Raumschiff und mal ist es was von Lego Star Wars und dann ist es irgendein U-Boot und dann ist es halt irgendein Untergrundminengerät und so und alles machst du in deine kleine Lego-Sammlung zusammen und die spielen dann miteinander und genauso ist eigentlich Ixalan auch und das finde ich wunderbar. Ich freue mich total, dass wir wieder da sind. Freddy, ich glaube, das war das Set, wo ungefähr um den Dreh rum wir uns kennengelernt haben, ne? Bisschen früher, bisschen davor.
Nein, tatsächlich haben wir uns mit dem Ende von Dominaria kennengelernt, aber das ist, mit Battlebond haben wir uns kennengelernt und das war kurz danach, es war zwischen Dominaria und denen, ne? Ja, weil da habe ich nämlich, das erste Mal in Bayreuth gespielt, bei Battlebond Pre-Release.
Es war, damals war die Welt noch in Ordnung, ich glaube 2018 kam das erste X-Men raus, jetzt 5 Jahre später sind wir wieder dort. Und wie wir so schön sagen hier, in medias res, genug geredet. Jochen oder Freddy, wer von euch will loslegen mit einer schönen Karte?
Ich möchte ganz gerne mit was loslegen, und zwar mit, du hast ihn schon erwähnt, oder du hast etwas erwähnt, du hast die Fledermäuse erwähnt. Mm. Und die finde ich jetzt zum Beispiel eigentlich sehr cool, aber vor allem mag ich den Bloodletter of Aklathos. Aklathos. Es ist zwar ein Vampir-Dämon, aber man sieht sich das Artwork an und fragt sich, ja, also bitte. Vampire, Fledermäuse, wieso steht da keine Fledermaus drauf?
Ja, es ist eine Fledermaus.
Es ist eine Fledermaus. Für einen, also 1 und 3 schwarz für einen 2/4 Flyer. Und immer wenn ein Gegner Leben verlieren würde, während deiner Runde, dann verlieren sie doppelt so viel Leben. Und Schaden verursacht Loss of Life. Das musste halt nochmal hinzugefügt werden, weil diese Karte tatsächlich, finde ich, interessant gebalanced ist. Endlich! 3 Monofarben ist ein Limit dafür. Das kannst du nicht einfach in jedes x-beliebige Deck packen. Dein Deck, wenn du über 2 Farben bist, ist es echte Kosten dafür. Und selbst für 2-farbige Decks ist es manchmal ein bisschen schwerer. Gut, Schwarz hat die besten Möglichkeiten dafür, mehrere von der eigenen Farbe zu produzieren. Aber ich glaube, das hebt es nicht auf, dass es tatsächlich eine mehr oder weniger dedizierte 2-Farben-Karte ist.
Das ist schon ein Commitment.
Außerdem hilft es eben, den Burn-Aspekt, der sowohl in Rot als auch in Schwarz vertreten ist, weil Schwarz hat oft das Problem, dass Damage-Doppler nicht funktionieren. Weil die machen Loss of Life. das passiert öfters mal tatsächlich mit verschiedenen Karten. Und ich bin einfach sehr zufrieden mit dem Design von Grund auf. Es pusht, ohne in jedes Deck zu sein. Es ist ein super schöner Burn-Einstieg, eine super schöne Burn-Karte, tatsächlich mehr als Damage. Aber sie kann auch als mehr funktionieren, einfach mit dem es halt quasi eine Art Overrun ist und Schaden verdoppelt, der durchkommt. Aber das ist in Schwarz nicht so die Hauptmöglichkeit. Es eröffnet einfach sehr viel schönen direkten Schaden, der sich auch sehr in Flavor anfühlt, aber von denen halt jeder profitieren kann. Und außerdem, es ist halt ein dummer, großer Vampir-Fledermaus-Dude. Wie kann ich den nicht mögen?
Okay, ich hack mal ein. Es ist halt kein großer Fledermaus-Dude. Es ist ein Vampire-Demon, du hast es schon gesagt. Und das wäre voll in Ordnung, wenn nicht Aklathos selber Fledermaus im Kreaturentyp hätte und beweist, dass das ja möglich ist. Der ist ein Bad God als einziger von denen. Ich bin großer Fan von Fledermäusen, sind generell awesome. Batman ist cool. Und das finde ich gut. Deswegen finde ich schlecht, dass der kein Fledermaus ist. Und dafür gibt es leider ein Exil, egal wie cool oder wenig cool die Karte ist. Da bin ich.
Batman ist auch keine Fledermaus. Man-Bat ist eine Fledermaus.
I don't see bat, I hit no like. und ich muss auch sagen, ich bin nicht so 100.000 Millionen % überzeugt davon, dass ich den mechanisch so cool finde. Weil, ja, okay, er verdoppelt Life-Loss. Aber was macht das wirklich für, also braucht das schwarze Big-Mana-Deck, das sowieso alle mit dem X, jeder verliert X-Leben-Spell one-shottet am Tisch, den noch, ich weiß es nicht, vielleicht nicht. Und dann, natürlich ist er eher gut mit so ganz viel kleinen Draining. Also, du magst ihn halt wahrscheinlich einfach nur, weil er der schwarze Torbran ist. Das ist mir schon bewusst, dass man ihn wahrscheinlich auch irgendwie so bauen würde.
Was? Ich mag meine absolute Lieblingskarte in einer anderen Farbe auch. Ja.
Also, er ist halt literally der schwarze Torbran. Da kann man bestimmt ein lustiges Deck damit bauen und so. Aber dafür ist dann wiederum nicht legendär. Also, wenn er weder legendär noch eine Fledermaus ist, dann gibt's erstmal nur ein Exil von mir.
Ich habe einen Sick River Cutthroat Burn Deck.
Ich bin, also zum einen, klar, ist, da fehlt tatsächlich Bad drauf. Also ich verstehe auch, dass sie zu einem Demon werden, die Vampire, weil die sind ja transformierte Vampire, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann sollten sie trotzdem, wenn der Bad God sie dazu macht, denn das passiert ja auch zu Bads werden. Ich hätte fast gesagt Spiel, weil ich die Balancing-Gründe tatsächlich gut finde, die Freddy genannt hat. Aber zum einen finde ich Aglazotz einfach loremäßig brutalst zum Kotzen, weil also ich verstehe auch nicht, warum man immer in einem Pantheon, ich verstehe, wenn man einen Gott des Todes.
Ich wusste, dass du diesen Rant bringen würdest. Ich hätte ihn schon selber schreiben können in die Shownotes. Und diesmal stimme ich dir auch
zu. Weißt du, ich verstehe, wenn man einen Gott des Todes in seinem Pantheon hat, aber doch nicht einen Gott des Todes, der sagt, ach so, und der Tod kommt übrigens grausam, schreiend und ihr werdet auch in der Nachwelt noch verflucht sein. Herzlichen Glückwunsch, während alle anderen Götter irgendwie so ganz normal sind. Aber ich habe da noch nicht nachgeforscht. Ich glaube, es könnte sein, dass er nicht der ursprüngliche Gott des Todes ist. Denn jetzt kommt hier Ancient Conspiracies, Ancient Aliens. Er ist nämlich Aglazotz. Und Aglazotz ist die, das ist näher an der Namensgebung, den das Sun Empire hat. Aber die Sun Empire lebt ja oben. Und es gibt auch oben einen Tempel von Aglazotz. Das wissen wir aus dem anderen Ixalan-Set. Und die anderen Götter, die da unten sind, heißen ja alle Ogea oder Ogea. Und dann kommt irgendein Name. Mhm. Ich habe das jetzt fürchterlich ausgesprochen, wahrscheinlich für so eine an strategische angelegte Sprache.
O'Hare.
Keine Ahnung, aber die haben auf jeden Fall andere Namen und die haben auch, die haben alle, weil sie Götter sind, haben sie alle so eine Benennung, so eine andere und Aglazotz halt nicht. Also spricht es dafür, dass das so ein mieser Usurper ist, der irgendwo hergekommen ist, den alten Todesgott ausgelutscht, in die Ecke geschleudert hat und gesagt hat, hallo!
Er heißt wortwörtlich und Deepest Betrayal.
Und du hast ihm deswegen ein Spiel gegeben, habe ich das richtig gehört?
Ein Exil gegeben, ich gebe ihm ein Exil, auch wenn ich die Balancing-Gründe, die Freddy genannt hat, die würden der Karte spielerisch ein Exil, finde ich, rechtfertigen.
Okay, es ist ein absolut historischer Moment, weil es ist das erste Mal in der Geschichte des Commander Compass, dass Fritz Espenlaub ein bisschen mehr über Flavor und Lore weiß als Jochen Redinger. Das ist noch nie passiert. Ich kann dir den Reveal machen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich glaube, was mich geritten hat, ist, dass ich Ixalan-Fan bin. Das ist das Einzige. Ich halte jetzt ausnahmsweise auch mal was in die Kamera. Alle Leute, die uns nur auf den Podcast-Plattformen sehen, mögen mir verzeihen. Ich halte hier hoch dieses Artwork-Buch, das es manchmal gibt. Das habe ich mir damals zu Ixalan gekauft. Weil ich habe geresearched, dieses Aglazotz, der kommt mir so bekannt vor und so. Der war natürlich nicht drin. Den gibt's, glaube ich, davor gab's den nur in dem Flavortext von diesem Flip-Vampir-Dings da. Der, genau, dieses Enchantment und so. Und dann wird das zu so einem Land und so. Und scheinbar ist, ich weiß nicht, ich habe das irgendwo so gelesen, dass Aglazotz tatsächlich einen dieser alten Götter usurped hat. Und das ist The Ancient One. Das ist dieser Dimir-farbene, ist der wohl noch, der ist wohl irgendwie so die Seele von dem noch so ein bisschen übrig und kann nichts mehr und sitzt da unten in irgendeiner Schublade drin. Aber es ist genauso, wie du vermutet hast, dass er quasi natürlich. Und ich wusste auch, dass du ranten würdest. Wir sind jetzt bei dem eigentlich, obwohl wir gar nicht über den reden, aber das müssen wir kurz loswerden. Weil es ist wieder genau dieses typische, so du hast vier Götter und der Schwarze von dem aus dem Cycle ist so der böse Evil-Dude.
Ja.
Ja. Ich habe auch nicht den Gott verteidigt, weil ich würde den auch Müll. Okay.
Also rein aus Religionssicht ist es auch, finde ich, schwer zu sagen, wenn man die Auswahl hat zwischen egal welchen Gottheiten, den einen zu nehmen, der sagt, hey, wildes Morden und Schlachten finde ich richtig geil, am Ende seid ihr auch selber noch dran. Der hätte doch einfach keine Anhängerschaft, würde ich
machen. Jochen, dann lass uns doch mal, wenn wir jetzt eh schon bei diesen Göttern sind, zu deinem Exil gehen, wenn du möchtest, weil das ist ja auch einer aus dem Cycle.
Genau, ich habe den Namen schon gesagt und geschlachtet. Ich sage jetzt Tuck einfach. Deepest Foundation. Yeah. Oh yeah, genau. Aber leider nicht Oh yeah. Es ist die weiße Gottheit. 6-6 Vigilance kostet 4 und 2 weißes Mana. Und wenn einer oder mehr Kreaturentokens unter deiner Kontrolle erstellt würde, erzeugst du stattdessen 3-mal so viele. Dafür hätte er allein schon, finde ich, ein Exil verdient dafür, aber das Ding hat er auch noch, wenn Oyertak stirbt, dann darfst du es getappt und transformed wieder aufs Schlachtfeld bringen unter seiner Besitzerskontrolle. Und dann wird es zum Temple of Civilization, ein weißes Land, was einfach nur weißes Mana machen kann, und du kannst es für 2 und weiß kannst du es in Sorcery Speed zurückverwandeln, wieder zu Oyer Tak, aber dafür musst du mit 3 oder mehr Kreaturen in diesem Zug angegriffen haben. Also wie gesagt, das kriegt ein Exil, weil, also wir hatten es schon bei Elishnorn, es reicht irgendwann auch einfach mit dem, hey, dieser Effekt ist cool, mach doch 10.000-fach den Effekt, ja. Weil es einfach zu leicht ist. Und dann ist halt auch noch das Problem, dass er noch eine Lebensversicherung drin hat. Ich würde verstehen, wenn das Ding für 6 Mana keine Lebensversicherung hätte, weil es stark ist einfach. Das wäre eine sehr gute Karte. Aber so, ja, wenn ich irgendwas habe, um es in Response wegzuopfern, dann wird es direkt danach zu einem Land und dann kann ich es ja wieder zu dem Ding machen. Und das zeigt eigentlich nur, wie wichtig es ist, dass man Single Land Destruction in seinem Deck hat, damit man es erst wegschießen kann und dann das verfluchte Land auch noch wegsprengen. Was schade ist, um den Tempel, der sieht cool aus, ich mag auch den Flavortext, aber ich finde die Karte mechanisch einfach blöd. Also das ist zu viel des Guten. Und dafür gibt es ein dickes Exil.
Ja, ich würde ganz kurz direkt anschließen, weil ich exakt fast dieselben Gründe habe, ihm auch ein Exil zu geben. Es ist lustig, weil ich hatte nicht gesehen, dass du ihn auch genommen hattest und habe ihn reingeschrieben in meine Shownotes und quasi diesmal drin gelassen, was ich zu dem geschrieben habe. Und es ist halt genau dasselbe Ding. So, okay, was ist krasser als irgendwas verdoppelt Tokens? Es vertrippelt Tokens. So, ja, nein. Fuck off. So, das nervt mich einfach. Die Designs von den Göttern sind teilweise echt cool. Den grünen finde ich super spannend. Den roten finde ich auch interessant. Meinetwegen sogar auch noch der blaue. Alles geschenkt. Der weiße ist einfach langweilig. Sicherlich stark und so. Ich mag an sich diese Mechanik in dem Cycle mit dem, dass sie als Land zurückkommen und so. Das finde ich eine lustige neue Variante dieser quasi Götter sind immer unzerstörbar. Das bringt mich aber direkt zu dem nächsten Punkt, warum ich dem ein Exil geben würde und dem ganzen Cycle auch ein Exil gebe, selbst wenn ich Oyer Tak in Ordnung finden würde, was ich nicht tue, das ist, Leute, muss wirklich auf jeder Plane jetzt ein Göttercycle her, der in irgendeiner Form nicht zerstörbar ist, so, das ist so, wir gehen jetzt mal zurück auf die und jene Plane, was könnten wir denn machen als neuen Twist? Oh, Leute, ich hab's, Götter. Wir machen wieder einen Göttercycle. Die sind wieder schwer zu töten, die sind alle krass mächtig und sie verkaufen eine Menge Booster-Packs. Ja, kann man machen, wird weniger cool, jedes Mal, wenn das gemacht wird, finde ich. Das ist so, das war cool 2003, als es Age of Mythology gab und man Age of Empires gemacht hat mit einem Titanen für jede Zivilisation. Und es war danach genau noch einmal cool, nämlich bei den Originalgöttern in Amonkhet. Und seitdem, so jedes Mal, wenn es neuen Gott-Cycle gibt, denke ich mir so, ja, weiß ich nicht, was bedeutet überhaupt Gott jetzt? Also, macht das alles noch so viel Sinn? Sind es nicht irgendwie jetzt mittlerweile die neuen Planeswalker, die irgendwie inflationär auf jeder Plane rumwuseln? Who knows? Doppelexil von mir.
Also, ich mag an sich Götter schon noch, aber ich gebe auch den Cycle, bis auf den blauen, der wird von mir geschont. Den finde ich tatsächlich den interessantesten. Einen Exil. Weil eine Sache, die ich eben mit so Götterkulten problematisch oder ich finde, da tut das Magic-System von Cycles und so eigentlich mehr Schaden. Weil das Coole an, ich sage mal, an der Gottheit ist ja, dass sie enorm mächtig ist und viele Dinge kann und die Verkörperung von etwas ist. Aber eine Verkörperung hat ja auch immer positiv und negativ Dinge. Und in Magic hast du halt nicht genug Zeit, auch mit so viel Kartentext, wie in diesem Set ist, da alles zu erklären an den Gott. Selbst, weil was machen sie? Du kannst sie nie wirklich, du kannst schreiben, aber nicht verkörpern. Und ich mag es nicht, dass diese Mechaniken so unglaublich selten und unglaublich schwer umzusetzen sind und auch schlecht umgesetzt werden, weil es ist immer nur ein Fokus und der wird, ein Aspekt und der wird so hyperfokussiert, dass eigentlich es keine Verkörperung mehr von irgendwas ist. Deswegen finde ich ja genau den blauen aus dem Cycle, der gibt Instant Spells, die du von der Hand gecastet hast, Rebound und der ist halt so ein Zeitgott und das ist halt so schön, weil der hat halt wirklich dieses, okay, du bekommst was, aber musst drauf warten und alles so. Du hast immer diesen Aspekt, dass er hinterherlägt, aber du bekommst so viel dafür. Und da finde ich eben, haben sie Zeit und eine Zeitgottheit gut umgesetzt. Aber alle anderen 4 sind halt ein Fokus, eine Mechanik und das sind alles, was die Götter sind. in den Augen. Und deswegen, ich mag einfach die Umsetzung nicht. Und wir haben jetzt alle drei einen Exil gegeben, wo wir alle drei passionate about sind und alle drei andere Gründe genannt.
Oh, das geht sehr gut los. Ich hoffe, also ich hab gerade ein bisschen mich so gefragt, ob Leute manchmal unser Spiel oder Exil zu negativ finden, aber wir haben nie was gehört in der Richtung. Und wir verteilen ja auch sehr, sehr viel Spiel. Und ich muss nochmal dazu sagen, die Artwork von dem ganzen Cycle ist hammermäßig geil. Also sogar der Schwarze sieht einfach epic aus, dieser Vampir-Fledermaus-Heini auf seiner Pyramide. Und ich glaube, mein Highlight ist der Rote. Aber das nur nebenbei besagt, dass ich noch was ästhetisch loben will, weil jetzt kommt was, was ich ästhetisch ganz grauenhaft finde. Und zwar ist es keine Karte, aber meine erste Karte, in Anführungszeichen, die ich heute mitbringe, ist das Set-Symbol aus diesem Set. Und das kriegt von mir ein dickes, fettes Exil. Wir müssen jetzt einmal noch mal kurz negativ werden, damit wir positiv werden können, weil ich bin zu alt dafür. So, meine Augen sind nicht mehr so gut, dass ich mit so einem Set-Symbol zurechtkomme. Ich kann nicht erkennen, ist die Karte Mythic, ist die Karte Rare, ist die Karte Uncommon oder Common oder was ist das? Weil es ist so ein kleines, ich weiß auch gar nicht, was das sein soll. Das ist irgend so ein kleiner, wieder so ein Sternen-Kompass-Dings mit ganz vielen irgendwie zusätzlichen irgendwie Ornamenten und so. Und es sieht einfach nur aus, wie wenn man mit so einem Kugelschreiber so einen kleinen Kritzikratzi-Wolkendingspunkt gemacht hätte auf die Karte drauf. Und das nervt mich. Also so ich wette, dass das auch bei Wizards Leute nervt, weil man merkt ja an den Set-Symbolen, dass die generell sehr gut die Seltenheit der Karte erkennen können. Das heißt, garantiert ist das eine Überlegung, die sie haben. Und aus irgendeinem Grund haben sie nicht mal gedacht, so, ach, wisst ihr was, wir machen trotzdem ein Set-Symbol, wo man nicht erkennen kann, ob die Karte Mythic ist oder Common.
Was ich
Because auch, fuck you, so
ungefähr. Es ist ganz lustig, weil das normale oder das Common-Set-Symbol sieht, als wäre das Auge auf und die anderen sehen so, als wäre das Auge geschlossen da drin aus. So kann ich es mir wenigstens ein bisschen merken, was auf und
Auge,
zu ist.
Ein Auge sein.
Ja.
Man lernt nie aus. Aber es ist doch eigentlich Chimil, oder? Diese innere Sonne, die auf alles blickt.
Aber es sieht aus wie ein Auge und ich sehe halt da so ein Auge, das sich öffnet und schließt quasi. Aber ich finde es super interessant, weil kriegt auch ein Exil von mir, weil wir haben nämlich auch einen Kompass als Design-Logo gehabt. Und wir hatten auch mal so einen Stern-Design, das wir gecuttet haben tatsächlich. Ganz am Anfang, wir haben ja tatsächlich einen Profi angeheuert dafür, uns das Symbol zu machen. Und wir hatten dann mehrere Symbole und wir haben uns wirklich kleine Dinge geschaut und ich weiß noch, eine Sache war, okay, wenn wir das Logo schrumpfen, können wir die Punkte haben, weil ich mochte den Kreis nicht, aber ich fand halt, nee, die Punkte sind okay, aber wir müssen ein größeres Spacing dazwischen haben, zwischen den Punkten. Das war einer der Design-Dinge, die wir damals sogar weitergegeben haben, ob wir da nicht ein größeres Spacing dazwischen haben können, dass es besser schrumpft. Das wurde hier nicht gemacht.
Oh, hilarious, der Commander Kompass gibt sich mehr Mühe mit seinem Logo als Wizards mit dem Expansion-Symbol.
Das ist übrigens, ich habe gerade noch mal mir Logos der vergangenen Sets angeguckt. Es sieht ein bisschen aus wie das Kind aus Infinity und March of the Machines Aftermath. Es ist zu nah auch an March of the Machines Aftermath dran, finde ich. Es ist halt sehr kleinteilig. Ich habe jetzt keine großen. Ich gebe ihm auch ein Exil, weil es gefällt mir einfach nicht. Ich fand das andere Ixalan-Ding einfach schöner und irgendwie das hat gemacht, was es soll und hat mich nicht negativ berührt. Das berührt mich jetzt, wenn ich euch reden höre, auf die leichteste Weise negativ. Deswegen gebe ich ihm auch ein Exil, weil hau weg das Ding.
Gut. So, jetzt haben wir doch hoffentlich irgendwas Positives, oder?
Ja, tatsächlich von ästhetisch negativ zu ästhetisch was Positivem. Ich habe schon gesagt, dass viele Karten vorne und hinten sind. Und eine andere Karte, die ich extrem mag in diesem Set und auch eine Mechanik, ist Descent. Und dafür nehme ich mal The Everflowing Well. The Everflowing Well ist ein blaues Artefakt für 2 und blau. Legendäres Artefakt. Und wenn er das Spielfeld betritt, dann müllst du 2 Karten und du ziehst 2 Karten. Schon mal ein schönes, positives Effekt, aber tatsächlich hat es eine Flipseite. Descent 8. Descent sagt, es müssen so viele permanente Karten in deinem Friedhof sein, damit der Effekt triggern kann. Also quasi Descent 8, es müssen 8 permanente tatsächlich in deinem Friedhof sein. Und Während deines Upkeeps, wenn 8 oder mehr Permanente in einen Friedhof sind, dann darfst du den Everflowing Well transformieren. Und immer, und der wird zu einem Artefakt Land, The Myriad Pools. Du kannst es für einen Blau tappen. Und immer, wenn du einen permanenten Zauber castest mit den Mana von Myriad Pools, dann darfst du eine andere Permanente, die du kontrollierst, zu einer Kopie von den Zauber machen bis zum Ende der Runde. Und was ich tatsächlich mag, ist erstens, es ist ein Copy-Spell, der nicht um die Legendary Rule rumkommt. Fangen wir mal damit an auf der Rückseite. Das muss
man mittlerweile wirklich erwähnen.
Aber ich mag, dass es sich selbst ein bisschen fuelt mit den Millen, dass du tatsächlich eine Kosten hast und du kannst es nicht einfach in jedes Deck klatschen. Aber gleichzeitig mag ich die Dynamik von einer Draw-Karte, die mit endlos viel Synergien rumspielen kann, weil Divination ist einfach zu schwach für eigentlich fast alle Decks. Sie werden ja auch nicht mal mehr in Precons geprintet als 3 Mana, zieh 2 Karten. Aber es macht halt so viele kleine Dinge auf so viele Art und Weisen, dass sehr viel Spiel dahinter steckt mit doch nicht so viel Text. Und dass es so flexibel ist, wenn es mal ein Land ist und ein Boardwipe ist passiert und man hat vielleicht noch einen Leftover-Token. Dann machst du den Everflowing Well, spielst eine Karte, machst den Token zu einer Kreatur bis zum Ende der Runde und kannst angreifen. Das sind alles super schöne Upsides. Ja. Und ich finde, es ist ein super schönes Gameplay. Ich mag das Artwork. Das sieht sehr froh aus, tatsächlich. Als was, wo ich in Ixalan tatsächlich leben möchte in der Nähe. Und ich möchte da einen Beach House haben.
Ja, es sieht wirklich nice aus. Also, richtig direkt Bock, Urlaub zu machen. Da ist es wie so ein Spa irgendwie auf dieser Schlangenkopf auf der Vorderseite. Ja. Jochen, mach gerne dein Take dazu.
Ich habe, als ich die Karte gesehen habe, während der Spoiler-Season dachte ich mir direkt, ich baue das in meine D&D-Welt ein, weil das so cool aussieht. Also beide Seiten sehen so super cool aus. Ja, das mit Mill 2, Zieh 2 ist cool. Descent, es gibt relativ viele neue Mechaniken in dem Set. Ich finde, eine weniger hätte es auch getan, aber Descent finde ich verständlich, weil Ascent halt Ixalan ist und das eine geht nach oben, das andere nach unten. Zum einen zeigt das einem wieder, dass Graveyard Hate wichtig ist. Und zum anderen mag ich den Effekt, weil das kein übertrieben starker Copy-Effekt ist. Und er gibt Blau trotzdem halt Pseudo-Haste, was cool ist. Weil es gibt zu wenige blaue, aggressive Decks, finde ich. Und da kann man schon mal ordentlich reinlangen. Ja, das ist einfach eine rundum gelungene Karte, finde ich. Und das ist halt ein Artefakt, ein Legendary Artefakt ist. Und ein Legendary Artefakt Land macht es ja noch wertvoller für noch mehr Decks. Es ist auch so schon cool, aber es ist halt kein klassisches, ja, blau, ich bin Spacelinger, hallo, Kärtchen.
Ja, das ist, also ich stimme im Großen und Ganzen eigentlich allem zu, was ihr sagt. Ich hatte die Karte lustigerweise selber auch auf meiner Liste, habe sie gerade rausgestrichen. Aber das ist, also, was mir an der Karte gefällt, ist erstmal, sie ist ein relativ cleanes, simples Design. Also du kriegst einfach ein bisschen Card-Advantage. Die Flip-Condition ist nicht super komplex zu erfüllen, aber auch nicht so, dass sie sich von selbst sofort erfüllt. Eigentlich alles, was Freddy schon gesagt hat. Und das Mindeste, was du kriegst, ist für 3 Mana C2 und ein bisschen später einfach ein Land, also wie eine Art von Mana-Rock. Und dann hast du natürlich aber das Spannende, dass du eben sehr viel Sachen zu Kopien machen kannst. Und da bin ich total gespannt drauf, wie sich das spielt, weil normalerweise, also ich weiß schon, dass dieses Becomes a Copy Until End of Turn manchmal auch gut sein kann, aber normalerweise macht es oft nicht den Cut für meine Decks, weil das Krasseste an Kopiereffekten ist halt dann doch immer wieder, dass man eben auch die ETB-Effekte mitkopiert kriegt. Und das ist bei dem Zeug ja nie der Fall. Und wenn ich jetzt irgendwie extra Geld und extra einen Kartenslot für irgendwas mache, so irgendwas wird bis zum Ende des Zugs zu einer Kopie von was anderem, ist es meistens nichts, was ich gut genug finde. Das muss dann schon irgendwie so, alles wird eine Kopie von irgendwas sein oder so. Und in dem Fall ist aber quasi wirklich ja for free. Also du kriegst Mana und hast zusätzlich diesen Effekt und kannst es oft genug machen, dass sich das, glaube ich, schon lohnen kann. Und du kannst halt auch, glaube ich, sehr, sehr lustige Brain-Worm-Züge mit dem machen, wo du irgendwie so 5-Dimensional Chess irgendwelche geilen Synergien nützt. Also auch ein Spiel.
Gute Karte einfach. Ich habe nämlich hier jemanden, der auch mit Artefakten hantiert, aber blau ganz weit außen vor lässt. Hm. Ich habe eine Boris-Karte mir rausgesucht. Wer hätte es gedacht?
Das ist eine Überraschung.
Ja, es war wirklich überraschend. Anim Pakal, Thousands Moon. Das ist ein 1-2 Legendary Human Soldier, kostet 1 rot und weiß. Und Anim Pakal, wie man am Namen erkennt, jemand aus der Hohlerde, sagt, immer wenn du mit einer oder mehreren Nicht-Gnom-Kreaturen angreifst, darfst du eine +1/+1 Marke auf Anim Pakal legen und dann so viele 1-1 farblose Gnom-Artefakt-Kreaturen-Tokens erzeugen, die tappt und angreifend sind, wie +1/+1 Marken auf Anim Pakal liegen. Ich finde zum einen die Idee witzig, dass in der Hohlerde es keine Golems gibt, sondern dass das Gnome sind. Es gibt auch so eine witzige Karte, wo einer von denen aussieht wie ein Dinosaurier. Und das passt irgendwie auch dazu, weil die unter der Erde leben und erleben halt Gnome. Passt auch wieder gut zu D&D. Also viele von denen zumindest. Also es ist halt einfach, das macht viele tolle Artefakte, das kann gute Artefakt-Synergien erzeugen. Wenn man ein Deck drumherum baut, das wird wahrscheinlich auch dann in die Richtung gehen. Es belohnt dich dafür, dass du angreifst. Du kannst natürlich auch anders +1/+1 Marken auf sie drauflegen. Das wird wahrscheinlich der Modus operandi von den meisten Leuten sein. Aber du musst halt trotzdem angreifen und ich finde auch ein Combo-Deck Combo-Decks sind cool und geil. Aber es macht schon mehr Spaß, wenn auch das Combo-Deck irgendwie noch reinpfeffert und ab und zu mal links und rechts ein paar Leben wegnimmt, bevor es dann unweigerlich abgeht und alles kaputt opfert. Und du kannst halt damit aber auch lustige Boros-farbene Aristocrats-Dinge spielen, weil du kriegst ja, wenn du angreifst, nicht nur Soldaten, die dich dann nicht verteidigen können, weil sie tapped und attacking sind, sondern auch jede Menge neues, frisches Gnomenfutter, das du direkt wieder in die Hochöfen werfen kannst, um weitere Späßchen zu treiben. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie lustig. Ich mag auch das Artwork. Ich glaube, Freddy könnte ein besseres Deck damit bauen als ich. Aber ich werde vielleicht ein Deck damit bauen. Höchstwahrscheinlich.
Also, die gefällt mir einfach. Boros-Deck Nummer 257.
Aber hier ist das Lustigste. Als ich diese Karte gelesen habe, weil ich hatte sie nämlich auch fast in mein Spiel gepackt tatsächlich. Ich habe gesagt, das ist die jochigste Karte, die ich seit langem gesehen habe.
Ja!
Das ist einfach das Embodiment von Jochen. Und ich habe mir genau gedacht, also du denkst schon über irgendwelche Artefakt-Kombos nach. Ich habe einfach gedacht, da steht, whenever you attack with one or more non-gnome creatures, sie muss nicht angreifen. Das heißt, du kannst dir voll eine geile Armee aufbauen mit Fliegern und so, die angreifen können. Du kannst aber auch eine Raging Battle Maus spielen, die halt dann Turn 2 kommt, Turn 3 spielst du die, noch eine andere Karte hinterher. Oder ich sag mal eine Mana Rock und dann spielst du sie und dann greifst du mit der Raging Battle Maus und du fängst einfach an, Druck aufzubauen mit saukulen Karten. Raging Battle Maus, jeder zweite Spell kostet 1 weniger pro Runde. Das ist ein 2-Drop. Und ich habe einfach gedacht, hey, das ist doch, du hast voll die coolen Synergiekarten, die Jochen einfach immer mag. Du hast aus dem Wild of Eldraine Set die letzte Virtue of Loyalty, die eine Adventure-Karte ist, die einmal einen Creature-Token erzeugen kann auf 2, was eben dann schön reinkurft und im Late-Game dann Marken verteilen kann. Also, ich mag das Design, weil es liebt Boros. Es ist halt eine Sache von, hey, manchmal werden halt Dinge als, ich sag mal, so generisch abgestempelt. Conan der Barbar. Aber ganz ehrlich, wer will nicht Conan der Barbar sein? Und das ist das generischste Boros, das es gibt. Und es liebt diese Fantasie von Anfang bis Ende. Und einfach nur für diese Liebe gibt's ein Spiel.
Ah, schön. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich geschmeichelt fühlen soll oder halt beleidigt. Also, aber ich wähle geschmeichelt.
Eine meiner allerersten Magic-Karten, die ich sehr, sehr cool fand, als ich sie gesehen habe, waren die Flaschengnome. Und zwar mit der Artwork aus der 8. Edition. Das ist nicht die Original-Artwork von denen, aber das ist die erste Artwork, die ich von denen gesehen habe. Und die fand ich irgendwie cool und spacig. Und seitdem habe ich eigentlich eine simple Regel. Immer wenn Spiel oder Exil eine Karte zu bewerten ist und Gnome in ihr vorkommen, gibt es eine 97%, 97%ige Chance, dass die von mir ein Spiel bekommt. dementsprechend auch diesmal wieder ein Spiel.
Ja, ist einfach.
Geil.
Jochen, wir haben dich gerne. Du bist diese Karte.
Gnome sind auch, es lag auch ein bisschen an den Gnomen, gib zurück zu. Die sehen auch knuffig
die
aus.
Sehen
die sind so rund. Ja,
wobei, da bin ich mir nicht so sicher. So knuffig finde ich die gar nicht. Da finde ich
die. Ich habe die Tokens gar noch nicht mal angeschaut.
Ich mache mal weiter mit einer Karte, die vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, möglicherweise kontroverser werden könnte, vielleicht auch nicht. Es handelt sich um Amalia Benavides Aguirre. Vermutlich spricht man ihren Namen so aus. Es ist eine 2-2 Vampirin, Scout. Kostet ein weißes, ein schwarzes, also Ortsauffarben. Hat Ward, zahle 3 Leben, also sprich, sie kann nur dann erfolgreich von einem Zauberspruch oder einer Fähigkeit angezielt werden, wenn der Beherrscher zusätzlich 3 Leben zahlt. Und sie hat die Fähigkeit, immer wenn du Leben bekriegst, dann kriegt explort Amalia Benavides Agir. Und also sprich, du guckst die oberste Karte in der Bibliothek an, zeigst sie vor allen, meine ich, und entweder kriegst du die auf die Hand, wenn es ein Land ist, oder du kannst dich entscheiden, ob sie auf der Bibliothek bleibt oder in den Friedhof kommt. Und Amalia kriegt eine +1/+1 Karte. So, und wenn du dann, wenn sie danach genau 20 Power hat, dann zerstörst du alle anderen Kreaturen. Also das ist alles Teil dieser Triggered Whenever You Gain Life Ability. Ich finde die cool. Ich finde ihren Namen cool. Ich finde es lustig, dass sie Ward hat und man 3 Leben zahlen muss und man dann viele Momente haben kann, wo irgendein Gegner hat sie irgendwie 17 Power oder 19 Power und die Leute sagen so, oh mein Gott, wir müssen jetzt dringend was gegen Amalia machen, und dann zahlt jemand 3 Leben und dann gibst du ihr einen Response Indestructible und lachst dreckig. Das finde ich alles cool. Karloff of the Ghost Council ist definitiv ein berühmt-berüchtigter Orts of Commander in so einem Life-Gain-Deck, der auch 2 Mana CMC hat und auch eine ganze Menge schnell riesig groß wird mit diesen ganzen kleinen Life-Gain-Triggern. Die wirkt mir wie ein bisschen eine fairere Version von dem, die zusätzlich auch noch diesen Mill-Subtheme bedient mit dem Explore. Man kann sie in verschiedene Richtungen bauen und einfach, wenn the power exactly 20 ist, wenn das auf einer Karte steht, ist auch immer epic. Also aus den Gründen würde ich ein Spiel geben.
Ja, ich gebe dir auch ein Spiel. Überraschend für eine Ortsauf-Karte.
Wirklich
ich überraschend. Ich hatte auch überlegt, ob ich die in meine Spiel- oder Exil-Liste nehme. Und zwar tatsächlich auch schon als Spiel. Also erstmal, das ist eine Konquistadorin mit einer Brille in der Hohlwelt von Ixalan. Ich finde den, ich habe den Effekt durchgelesen und fand den witzig. Ich finde den, also das ist halt cool, weil du hast so eine Doomsday-Clock auf was drauf. Ja. Plus, ich mag Explore. Ich finde, es gibt zu wenige Sachen mit Explore. Ich finde, es ist eine schöne Mechanik. Ich habe mich auch gefreut, dass das wieder da ist.
Ja.
Ward, 3 Leben ist einfach absolut solide. Es ist ein 2-Mana-Commander, das heißt, man kann auch vielleicht mal mit ihr reinkloppen, wenn man will. Und woran ich sofort denken musste, als ich sie gesehen habe, war Agir, der Zorn Gottes mit Klaus Kinski. Es ist so ein, ich glaube, von 72 oder so. Das geht um so einen verrückten Konquistador, der mit einem Floß einen Fluss runterfährt, Eldorado sucht und dann Meuterei, blub und bla. Das basiert aber auf der echten Figur von Lob de Aguirre.
Mhm.
Und der ist, ich lese euch nur mal, ich habe jetzt mal schnell noch den Wiki-Eintrag dafür aufgemacht. Wegen seiner besonderen Grausamkeit berüchtigt, wurde seine Gestalt in der lateinamerikanischen Literatur und Geschichtsschreibung zum Inbegriff für Verrat und Irrsinn stilisiert. Jetzt muss man, das finde ich deswegen lustig, also einmal, weil es auf den rekurriert, zum anderen, ja, das stimmt und es stimmt nicht bei ihr, denn sie gehört zu den Anhängern von Vito erstmal, das sind ja Heretiker gegen die anderen Vampire, weil die Aklazots anbeten und die anderen Vampire sind ja inzwischen nach Ixalan, sagen wir, besser. Aber gleichzeitig ist sie diejenige in der Story, die dann sagt, hey, wenn du andere Vampire opferst, dann bist du ja verrückt. Wir wollen ja hier, es geht hier um Erlösung und so. Und nicht darum, einfach größenwahnsinnig zu sein. Und dann verrät sie Vito.
Hm.
Also, sie ist tatsächlich eine Verräterin. Und aus der Sicht von den anderen Vampiren, der das glitschen, ist sie auch irrsinnig, weil sie diesem scheiß Fledermausgott anhängt. Passt also perfekt. Und wie gesagt, diese Brille, das habe ich direkt gesehen. Und allein dafür hätte ich schon ein Spiel gegeben.
Das ist sehr gut. Also bei uns im Commander Compass ist ja Freddy der Inbegriff von Irrsinn und Verrat. aber dementsprechend passt es gut, dass du gesagt hast, dass man ihn oder sie auch Aguirre ausspricht, vermutlich.
Ich glaube es zumindest. Hier ist das, so. Das stand ja, dabei, dass es baskisch ist oder so.
Ja.
Yo, also, Ich war ja bei der sehr hin und her gerissen, weil ich finde sie cool und wollte ihr eigentlich ursprünglich ein Exil geben und dann hat Jochen einfach die Trumpfkarte namens Klaus Kinski ausgespielt gerade. Und das ist ein Flavor mit den Agire, das ist Gott, will ich ein Klaus Kinski, Alter, von der Karte auf einmal. Und die Gründe sind genau jetzt in diesem Moment entstanden. Außerdem, eine Sache, wo ich halt ein bisschen Angst habe, ist, dass es eine Art Hatred-Combo-Deck wird, wo, oh, schau ja, ich mach Hatred und dann ist es sofort auf 20 und dass halt solche Dinge passiert. Hatred, man kann X Leben zahlen und für 5 Mana instant und dann halt so viel Power geben. Und wenn du den Trigger mit den Explore auf dem Stack hast, machst du Hatred, sprengst alles in die Luft und wenn du noch irgendwas anderes dabei hast, dann kann sie halt jemanden one-shotten. Das ist so immer noch so ein bisschen meine Angst, dass für viele Leute das so eine doch mehr ein Combo-Deck ist, als das, was ich tatsächlich interessant finde an ihr. Aber meine Güte, es ist, ich war eh 50-50 bei ihr und jetzt bin ich halt 55-45. Darauf gehe ich.
55 Street. Alrighty. Yay. Dann gehen wir weiter. Es ist ja jetzt ist schon wieder, jetzt ist mir schon wieder eine zu gute Stimmung hier. Jetzt ist schon wieder zu viel Spiel verteilt worden. Ich glaube, ich bin gar nicht dran. Ich hatte ja gerade schon. Freddy.
Ah, genau, ich bin dran. Okay, du möchtest was Negatives. Und für mich ist mein größtes Negativ tatsächlich in diesem Set etwas, was ein bisschen abstrakter ist. Es hat vielleicht was mit den orthografischen zu tun. Es hat damit zu tun, dass sehr viel Text in diesem Set ist und sehr viel Text, der schlecht geschrieben ist oder schlecht vermittelt wird. Denn mein härtestes Exil ist einfach, also wenn man meine Show Notes gibt, ist mein härtestes Exil Jesus Christus. Aber
wir haben gesagt, wir sind schon durch die Götter-Cycle durch, ja. Deswegen muss das was anderes
Aber machen. Es geht darum, dass zum Beispiel eine Mechanik wie Discover, Discover hat einen Namen und es ist eine Art von gefixten Cascade. Eine Mechanik, die damals eine ganze, als Reminder-Text eine ganze Textbox eingenommen hat, denn Discover funktioniert ähnlich, wenn es aktiviert wird, durchsuchst du die, oder deckst du so oft Karten auf, bis du eine Non-Land aufgedeckt hast, die gleich der Discover-Zahl ist oder geringer, und dann darfst du die cast.
Mana-Value.
Ja. Ja. Genau. Mit Mana-Value, und die darfst du dann casten. Und wenn du es nicht casten möchtest, also zum Beispiel ein Counterspell hättest, dann darfst du es stattdessen auf die Hand nehmen. Grund dafür ist eben, dass du nicht Cascade in Cascade in Cascade machen kannst, wie es halt bei Cascade der Fall ist, sondern Discover funktioniert nur einmal und ist was, was auf dem Feld passiert und nicht als Cast-Trigger. Ich habe jetzt sehr viel davon erklärt. Auf Quintorius steht Discover 4. Keinerlei Reminder-Text von was diese Mechanik macht. Die ganze Celestia-Mechanik geht darum, dass Kreaturen mehr Power haben als ihre ursprüngliche. Wieso braucht man dafür 3 Textzeilen teilweise, um das zu erklären? So, for each creature you control with whenever bla 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 attacks, for each creature you control with power greater than that creature's base power, put bla bla bla. Wenn eine Kreatur mehr Power hat, so einfach ist es auszudrücken. Wieso brauche ich 3 Textzeilen? Und das ist so ein Riesenproblem für mich, dieses Set, weil es macht mir keinen Spaß, manche dieser Karten zu lesen, auch wenn sie super geil sind. Weil ich würde zum Beispiel Kutzli Malamed Exemplar, der so eine Art legendärer Celestia Grand Abolisher ist, unglaublich gerne ins Spiel geben. Aber meine Fresse, hält dieser Text ihn zurück. Aber egal, wie simpel er ist. Und manche sind halt noch komplizierter davon.
War lustigerweise auch der Grund, warum ich ihn nicht auf meine Liste genommen habe. Ich habe die Karte angeguckt und habe so, okay, ja, es ist, also da finde ich sicher was Spannenderes. Ja, ich bin ein großer Fan von Flavortexten. Ich habe lieber tatsächlich, dass eine Karte einen Effekt weniger hat und dafür einen coolen Flavortext. Bin kein großer Verfechter von Vanilla Creatures. Ich finde Vanilla Creatures, also deren Reiz kriegt mich nicht. Aber ich bin schon dafür, dass ein Flavortext auf der Karte drauf ist, weil ich finde das zusammen mit dem Artwork, ich möchte halt mich einleben können in das Set. Das geht nicht, wenn da so viel draufsteht. Das ist jetzt aber nichts, also Ixalan hat jetzt viel Text, aber es ist ja was, was man im Allgemeinen erkennen kann. Es geht halt dazu, dass einfach viel auf den Karten draufsteht. Das hatten wir auch schon öfter. Dass man teilweise vergisst, was oben stand. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir sowas hatten, war bei Spielerexil Herr der Ringe mit dem Saruman, wo man vergessen hat, am Ende des Textes, was der Auslöser überhaupt für den coolen Effekt ist. Also der ganzen Sache würde ich auch ein Exil geben. Also es ist schon sehr wordy. Es wird viel erzählt. Und ich finde, manche der Karten, eben wie Oya Tak, die wären doch auch cool, wenn die nicht 8000 Effekte hätten, sondern nur 7000 Effekte. Und Oya Tak hat wenigstens einen Flavortext.
Du meinst den falschen Oya Tak hast du den Exil gegeben, das ist der weiße Gott.
Ja, ich meine das. Das wäre, der ich habe auch gesagt, der kriegt ein Exil, auch weil er so viel auf ihm draufsteht. Mhm. So eine Karte wäre mir lieber ein bisschen schwächer, mit einem Flavortext, also generell gesprochen, und einfach schnell draufschauen, schnell verstehen, schnell spielen, als okay, ich muss das eine Minute lang lesen und dann noch jemanden erklären und genau, deswegen auch Exil für diese siebten Wortreiche.
Das ist ganz lustig, Jochen, dass du vermutlich ist es kompletter Zufall. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit auf dem Magic the Gathering Reddit unterwegs warst, aber zufälligerweise genau heute ist einer der Top-Posts einer, der genau das kritisiert, der sagt, irgendwie ist mittlerweile so viel Text auf den Karten, dass immer weniger Platz für Flavortext ist und dann ganz viele Stimmen dem zu. Also du scheinst nicht allein zu sein mit diesem Gefühl und ich muss zugeben, ich bin auch ein sehr großer Fan von Flavortext und finde das auch schade, ist mir auch aufgefallen, dass der immer weniger geworden ist. Ich würde jetzt aber trotzdem ich würde nicht mitgeben bei dem Exil allgemein für den Text in diesem Set. Ich finde, er ist viel, aber mir kommt es vor, dass es auch schon mehr gab und ich finde ihn auch nicht so komplett verwirrend formuliert, wie jetzt Freddy das findet. Insbesondere Discover finde ich tatsächlich eine ganz coole Mechanik, aber ich bin auch ein Basic Boy, der auch Cascade mag und gerade bei Cascade oft mich das nervt, wenn so diese Cascade-Chains passieren, aber ich eigentlich schon so diesen einen, ich will irgendwas Geiles aufflippen, Effekt haben will. Und das ist ganz cool, dass das kann. Aber ja, ob ich jetzt ein Spiel geben würde, würde ich auch nicht direkt sagen. Ich würde halt sagen, klassisches Spexil in dem Fall.
Ich finde ihn halt echt schwer. Also, ich meine, der größte Offender für mich ist tatsächlich Quintorius in den Ganzen. Aber ich finde es halt auch schwer, dass man hat Descent, Fathomless Descent und Descended als drei Mechaniken.
Ja. Ja, das finde ich auch ein bisschen komisch. Aber gut, machen wir einfach mal direkt weiter. Ich habe keine Ahnung mehr, wer jetzt der Nächste ist.
Ich glaube, ich werde den Ball mal aufgreifen, den Contested Game Ball. Ein Artefakt für 2. Wie immer farblos, ist ja auch ein Artefakt. Immer wenn dir Combat Damage zugefügt wird, kriegt der angreifende Spieler den Contested Game Ball und darf den enttappen. Denn man kann das Ding auch für 2 tappen, dann darf man eine Karte ziehen und eine Punktmarke drauflegen. Und keine Sorge, ist jetzt nicht irgendwie Alternate Wincon, sondern stattdessen, wenn das Ding, also der Contested Game Ball, 5 oder mehr Punktmarken auf sich drauf hat, dann wird es geopfert und man kriegt einen Treasure Token. Ich finde das ein absolut solides, kleines Artefakt. Ich finde, es hat den total schönen Effekt, das animiert Leute, einen anzugreifen. Man kann für 2 Mana eine Karte ziehen, was absolut fantastisch ist. Und wenn du das 5-mal gemacht hast, dann ist er zwar weg, aber zum einen gibt es 800.000 Arten, Artefakte zurückzuholen und zum anderen kriegst du dafür einen Treasure. Das heißt, du hast dann wieder die Hälfte von seinem Mana zurück. Plus, flavormäßig finde ich es halt einfach geil, dass jetzt man nimmt ja an, dass das Aztekenreich oder generell so diese mittelamerikanische Kulturraum quasi der Erfinder von dem sowas wie Fußball ist, halt diesem so eine Art Beispiel. Und ich finde das cool, dass das da aufgegriffen wird. Und es ist eine schöne Karte und ich mag den Flavor gern, deswegen absolut dickes, liebes Spiel.
Ich würde dir 100% zustimmen. Ich habe auch, als ich die Karte gesehen habe, sofort verstanden, nur von der Artwork her, bevor ich überhaupt irgendwas in der Textbox gelesen habe, habe ich gesagt, Contested Game Ball, man sieht diesen Ball, sofort so, ach geil, das ist ein Hinweis auf eben genau den Herkunft von Ballspielen aus diesen Kulturkreisen. Und dann, dass eben diese Karte hin und her geht, ist halt toll. Und irgendwie würde ich die spielen, selbst wenn sie gar nichts machen würde. Ich würde die trotzdem in Decks packen. Einfach nur, dass man irgendwie diesen Gameball hin und her reicht. Ich finde so ein bisschen schade, dass der Ball quasi, wenn er zu viel getreten wird, hin und her zwischen den Spielern dann irgendwie platzt am Ende so und kaputt geht offenbar. Aber schön ist wiederum, dass in dem Ball dann wohl irgendein kleines Juwelchen oder sowas drin ist und man noch diesen Treasure bekommt. Also ist eine schöne Flavorkarte, harmloses Spiel auch von mir.
Moment, ist das vielleicht eine Piñata? Ist es gleichzeitig auch eine Piñata?
Vielleicht. Oder symbolisiert halt einfach den Gewinn, weil man hat im Geld gespielt.
Das kann ja natürlich auch sein.
Reckless Gambling Addicts. Ich habe ja damals auch sehr viel Smite tatsächlich gespielt, weil ich bin sehr großer Fan von MOBAs als Spielgenre, das existiert, also sowas wie Dota. Und da geht es ja auch sehr viel um Götterpantheon und sehr viel meines Wissens oder wo ich mich eingelesen habe in die verschiedenen Götterkulte, kommt tatsächlich von Smite. Und jetzt gebe ich hier Contested Game Ball in Exil, weil jedes Mal, wenn ich dieses blöde Spiel gelesen hat, wie wichtig das in der Geschichte von den verschiedenen Göttern ist, ist halt jedes Mal so, Digga, das sind halt Fußballstars, 90% von den Göttern und nichts anderes. Und jedes Mal kam es mir so, oh, ich weiß nicht, wieso es mich da so zusammenkringelt jedes Mal. Es liegt ja nicht mal daran, so, okay, es sind so 2-3 Götter, die das in diesen Götterkult machen, oder es ist vielleicht was, wo es ein Götter, aber nein, jeder zweite ist, und es ist so wichtig, dass Tag- und Nachtzyklen entschieden werden darüber, so, what? Und ich weiß nicht, es ist mal einer dieser Dinge, mit der ich einfach mit der aztekischen Geschichte nie jedes Mal einfach bloß diesen Moment hatte. Und ich mag den nicht. Ich gebe der echten Herkunft dieser Geschichte ein Exil und deswegen gebe ich auch den Ball in Exil.
Wow. Alle, jetzt kriegen wir richtig.
Das ist das kleingeistigste Exil Kommentare in der Geschichte von Spiel oder Exil und das muss man erstmal schaffen. Aber hey, wer, wenn nicht Freddy, to the rescue für solche Sachen?
Hey, Beispielfans, schreibt doch mal in die Kommentare.
Genau.
Ich mag Rugby. Ich war mal in einem Rugby-Team für ein paar Wochen.
Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Rugby näher an diesem mittelamerikanischen Urspiel dran ist als Fußball heutzutage. Weil ich glaube, da wurde kräftig das aufeinander draufgeholzt.
Das einzig wahre Spiel ist Jugger. Nobody can change my mind. So, jetzt aber machen wir ein bisschen weiter, weil wir haben nicht mehr so ewig, also wir haben so viel Zeit, wie wir wollen, aber wir haben noch eine Menge Karte, die wir durchgehen wollen.
Ja.
Karten. Und ich mach mal weiter und zwar mit dem neuen Galta, Stampede Tyrant. Ein dicker, großer, grüner Fatty, der eigentlich alles hat, was Fritz mag. Ja, er kostet erstmal 5 und 3 Grüne, das ist voll in Ordnung, weil man kriegt dafür 12 Trampeln. Ja, die altbekannten Galta-Stats, die sind einfach, ja, gehören zu ihm dazu. Und wenn er ins Spiel kommt, dann darfst du so viele Karten, wie du willst, aus deiner Hand direkt aus Battlefield legen. Und das ist geil. So, eine meiner allergroßen Lieblingskarten aus der Frühzeit von, als ich angefangen habe, Magic zu spielen, war der Myojin of Life's Web, der grüne Myojin aus dem Original-Kamigawa-Block. Und der hat 8-8, kommt mit so einer Divinity-Counter ins Spiel. Und wenn du die runtermachst, darfst du auch alle Sachen aus deiner, alle Kreaturenkarten aus deiner Hand ins Spiel bringen. Und der kostet, glaube ich, 6 und 3 Grün, also 9 Mana. Das heißt, auf jeden Fall ist der neue Galta besser. Weil das große Problem bei dem Myojin-Cycle ist natürlich, dass die diese Divinity-Counter nur bekommen, wenn du sie hardcastest. Und wenn du jetzt Galta zum Beispiel mit irgendwelchen Sachen ins Spiel bringst, also sagen wir mal, du greifst jemanden mit Oyer-Kastlem an, mit dem neuen grünen Gott, der dir von oben dann Karten aufdeckt, da ist Galta dabei, du legst Galta ins Spiel, er bringt dir 5 Kreaturen aus seiner Hand weiter ins Spiel. Ist alles cool. Finde ich alles sehr gut. Gefällt einfach meinem simplen Timmy-Brain, das große Freude daraus generiert, Leute zu smashen. Und deswegen kriegt Galta von mir ein Exil. Was? Warum ein Exil? Naja, warum kriegt Galta ein Exil? Ich gucke mir die Artwork an und alles ist toll an dem. Aber verdammt nochmal, es ist ein T-Rex, ein riesiger Apex-Predator, nicht nur irgendein T-Rex, sondern der T-Rex schlechthin. Und dann führt er irgend so einen peinlichen Wakanda-Ansturm, so Marvel-mäßig aus lauter fucking fleischfressenden Brachiosauren und Triceratops und lauter so Sachen an, die normalerweise sein Mittagessen sind. Und das gefällt mir nicht. So, warum könnten nicht, also so, das ist einfach so dieses auf Teufel komm raus, okay, die Leute mögen Galter und Galter ist jetzt voll der Good Guy und der führt so die ganzen Dinosaurier aus dem Dschungel in einen epischen Kampf gegen, keine Ahnung, den Fledermausgott oder sowas. Das ist so, so, der ist einfach ein Dinosaurier, der isst Dinge. Der geht nicht irgendwo hin und ist Jeanne d'Arc. So, deswegen Exil.
Ich schließe mich ein bisschen an. Nein, ich habe es mir anders überlegt. Der bekommt ein Spiel von mir. der Grund, weswegen ich ihn halt nicht mag, ist genau, dass, okay, die Dinosaurier wirken alle in den Set off. Ein bisschen. Also ich finde, das ist ein grundsätzliches Problem an dem Set. Was ich aber tatsächlich an diesem Stampede Tyrant mag, ist ihn als Deck. Weil ich glaube, der macht ein saudummes, riesenschönes Deck. Ich habe so ein bisschen in letzter Zeit meine kleine Timmy-Seite so ein bisschen mehr entdeckt, ein bisschen mehr erforscht. Und ich denke, hey, weißt du was? In dem Deck traue ich mich, Bücherwurm zu spielen. Ich traue mir diese dummen Karten, weil es ist einfach gut genug, wenn du auf diese 8 Mana kommst und dann halt dumme Karten, die du einfach magst, spielst. Bücherwurm ist kommt ins Spiel, gibt dir ein paar Leben, lässt dich eine Karte ziehen und du kannst dich für 3 Mana wieder als dritte Karten oben von dein Deck legen. Und kostet 8 Mana. Und weißt du was? Ramp in Galter, hab deinen Spaß, hau Pelaka-Wurm und Bücherwurm und deine großen grünen Karten rein. Ich mag ihn aber als Karte Decks nicht, genau wegen diesen Rauscheaten. Rauscheaten in der Command Zone ist schwer. Und ich mag Galter einfach als Commander. Ich mag ihn nur nicht als 99-Karte, wenn das Sinn macht.
Das macht Sinn.
Ich habe auch ein zweigeteiltes Ding zu dem neuen Galter. Also, er kriegt von mir ein, also wenn ihr da draußen Galter spielt, kriegt er von mir ein Spiel, wenn ihr richtig Elder Dinosaur-mäßige Cojones habt und Concordant Crossroads spielt, damit jede Kreatur, die es auf dem Feld gibt, Haste hat, damit ihr richtig reinbomben könnt mit euren fetten Timmy-Kreaturen. Und zwar sofort, weil sonst wird es wieder so ein Klassiker mit, ich lege hier alle meine Kreaturen mal aus. Und viel Spaß mit euren Board-Vibes jetzt gleich. Ich habe genau einmal Heroic Intervention noch auf der Hand. Also einmal kann ich mich schützen. Wenn das nicht klappt, kann ich auch gleich zusammenschieben. Dann gibt's nämlich ein Exil, wenn der Galter dazu führt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das passiert. Der kann, also wenn man was hat, um Haste zu geben, finde ich es absolut okay, wenn man von Riesenaffen, Dinosauriern, was weiß ich was in Grün einfach kaputt getrampelt und erledigt wird. Hier fetten Shoutout an die Drawbridge.
Ja, Crashing Drawbridge.
Aber ich glaube, das wird auch in 50% der Fälle einfach so ein, ja, das gibt's ja einfach, das ist ja der Fluch von so großen grünen Decks oft, da liegt dann alles und es ist langweilig. Und dann hast du aber so einen mega Feel-Bad-Moment, wenn dein langweiliger Vorbereitungszug nämlich zu nichts führt, weil es einfach weggeschossen wird. Deswegen kriegt Galter von mir ein Spexil. Ich habe auch nicht so arg was gegen das Artwork, auch wenn es das bisher schwächste von allen Galters ist.
Oh, das ist Spexil, easy.
Weil der kann, finde ich, in zwei Richtungen gehen. Eine sehr langweilige und eine sehr coole.
Alright. Ja. Weiter geht's.
Ich habe auch noch einen gewissen Dinosaurier-Commander im Petto mit Huatli, Poet of Unity. Sie ist 2-3 für 2 und grün, für eine 2-3 Human Warrior Bard. Wenn sie das Spielfeld betritt, dann durchsuchst du deine Bibliothek nach einem Basic Land und tust es in deine Hand. Und außerdem für 3 und Hybrid Boros, also 5 Mana insgesamt, und es ist ein Naya Commander, wenn man es in die Command Zone tut, darf man sie ins Exil schicken und dann transformiert unter deine Kontrolle ins Spiel bekommen, nur als Sorcery. Und die Rückseite ist eine Saga. Raw of the Fifth People. man auf 1 macht man 3 Dinosaurier. Auf 2 haben alle Kreaturen, die du kontrollierst, Tab und Add eine von den Naya-Farben, also ein, na, wie heißt's? Growing Rats of Itlamok. Was ist erlaubt? Cryptolith Rite, quasi. Mhm. Ja. Dann auf 3 darfst du dein Deck nach einer Dinosaurierkarte durchsuchen und auf deine Hand bringen, also Tutor. Und auf 4 bekommen alle Dinosaurier, die du kontrollierst, Double Strike und Trample bis zum Ende der Runde. Also sie ist halt auf der Rückseite so ein 4-Mana anbahnender Overrun. Und ich mag sie tatsächlich nicht, weil du hast einen Riesenteil mit dieser Geschichte von Huatli und Sahili, wie sie sich treffen. Und es ist in dieser Karte überhaupt nicht präsent, was sie mit Sahili gemacht hat. Und die letzten 5 Jahre von der Magic-Geschichte, wie sie sich entwickelt hat. Sahili hingegen hat was bekommen. Aber der größte Grund ist, ich finde die zu unästhetisch für einen Dinosaurier-Deck. Ich finde, so wie sich dieses Deck mit diesen, oh, und da muss ich planen und anbahnen und schauen, dass mein Zeug überlebt und gleichzeitig muss ich irgendwelche Dinosaurier raustutoren. Das ist alles so, ich sage mal, sehr blaues Gameplay für Naya-Dinosaurier, die außerdem dann nicht von den coolen Dinosaurier angeführt werden. Und deswegen mag ich die einfach nicht, weil es ist halt so eine Karte, die ich finde sie spielerisch ein bisschen langweilig, weil sie macht halt doch alles, aber nichts wirklich. Und also sie gefällt mir auch ästhetisch nicht. Und deswegen gebe ich ihr ein Exil, ja.
Ich glaube, ich auch. Ich mag zwar eigentlich schon immer so Sachen, die dann irgendwie Kreaturen, die zu einer Saga werden und so, das finde ich immer einen lustigen Flavor, weil es quasi, du hast auf der einen Seite die Kreatur und auf der anderen Seite die Erzählung von ihren Taten oder eben ihre eigene Erzählung, die sie irgendwie fortspinnt oder so. Ich finde nur so, wenn ich mir das angucke, die macht irgendwie eine Menge Sachen, aber es fühlt sich so wenig an. Also irgendwie, ich zahle insgesamt 8 Mana, 5 zum Flippen, 3 für sie, dann kriege ich ein Land auf die Hand, was irgendwie jetzt nicht so geil ist. Dann kriege ich ein paar Dinosaurier-Token, dann machen Sachen ein bisschen Mana, dann darf ich mir einen Dinosaurier tutoren, was im Endeffekt auch nur eine Art von Card-Draw ist in den meisten Dinosaurier-Decks. Und dann kriege ich noch so einen kleinen Double-Strike-Effekt am Ende auf das Team. Also das ist irgendwie alles in Ordnung, aber für 8 Mana könnte ich halt auch Galta kriegen, der halt einfach viel, viel mehr macht auf die Fresse. Und dessen einziger Fehler ist es, dass er nicht hungrig genug diese kleinen Brachiosaurier neben ihm auf isst. Ja, deswegen bin ich nicht so beeindruckt von Huatli und gebe ihr auch ein Exil.
Ich weiche jetzt ab. Ich gebe dir ein Spiel. Abseits der Tatsache, dass man wahrscheinlich immer den neuen Galter mit Stufe 3 raussuchen wird. Das finde ich nicht so prall, weil langweilig. Aber ich mag das. Alles, was sie so macht, ist eher klein, da stimme ich dir voll zu. Und auch das, was die Saga so macht, das ist alles sind so kleine Schritte. Ich mag das aber aus dem Grund, weil ich finde das Sun Empire richtig cool. Und ich mag nicht so gern beim Sun Empire, das so ein bisschen immer in den Hintergrund tritt. Das ist quasi das Azteken- oder Maya-Reich mit Dinosauriern. Aber trotzdem ist das Coole ja daran, dass es das Azteken- oder das Maya-Reich ist und nicht irgendwer mit Dinosauriern. Es ist zwar so, dass Dinosaurier alles besser machen, aber das verkörpert gleichzeitig damit, weil du meintest ja so, Freddy, das spielt sich so ein bisschen blau, wie man das plant und das sind so. Das verkörpert perfekt, dass man da quasi die Römer von Ixalan vor sich hat.
Ja.
War klar, die anderen sind technologisch ein bisschen besser, die haben Kanonen und so Zeug, aber diese Anführer vom Sun Empire, diese Sonnenkrieger, die planen alles perfekt voraus. Und ja, die letzte Welle ist dann immer irgendwelche gepanzerten Dinosaurier auf Leute draufzuwerfen. Aber vorher ist da richtig Gehirnschmalz drin und deswegen sind die auch so groß und nicht einfach zu bezwingen. Und ich mag das, ich finde auch schön, dass es quasi eine Zivilisation ist, die nicht nur durch Weiß ausgedrückt wird, sondern eben in Naya-Farben ist. Und ja, die sind, das alles ist opulent, aber die sind auch ein bisschen jähzornig und schnell im Kampf. Und trotzdem haben sie noch diesen Zivilisationsaspekt mit Weiß. Ich finde es schön und ich mag das, wenn eine Karte quasi den perfekten General abbildet.
Sehr gut. Wenn ich richtig sehe, habe ich die nächste Karte.
Und Jochen, du, oder? Weil ich habe doch gerade gesagt.
Also ist ja wurscht, wir können ja.
Ja, ist ja egal, wir können ja hin und her tauschen.
Ja, kannst du gerne. Okay, dann mache ich einfach mal. Wir haben schon ein bisschen über die Discover-Mechanik geredet. Das können wir jetzt noch ein bisschen machen, denn die Karte ist Hit the Motherlode. Irgendwie generell kommt es mir so vor, dass nicht super viele Piraten in dem Set sind, in dem Main-Set zumindest, abgesehen von den Precons. Gilt übrigens auch für Dinos, also das ist alles so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Hit the Motherlode ist eine richtig schöne Piraten-Flavor-Card. Es sind ein Haufen Piraten, die irgendeinen Schatz gerade finden und sich richtig freuen. Die Karte kostet 4 und 3 rote, ist eine Sorcery, also eine fette rote Hexerei. Und sie sagt Discover 10, also sprich, du guckst dir die obersten Karten, du schickst Karten von oben von der Bibliothek ins Exil, bis du einen Spell findest, der 10 oder weniger Mana-Value hat und den castest du dann for free. Und du kriegst natürlich noch was ziemlich Cooles mit der Karte mit dazu, nämlich wenn die aufgedeckte Karte weniger als 10 Mana-Kosten hat, darfst du so viel Treasure-Tokens machen, wie der Unterschied ist. Also zum Beispiel, du zahlst 7 Mana, kommst irgendwas rein, was 4 kostet, castest es for free und kriegst 6 Treasure-Tokens, hast also im Endeffekt 1 Mana gezahlt. Finde ich cool. Ich mag diese Arten von Mechaniken, das passt gut in mein Riku-Deck rein, wo einfach ich nicht so unfassbar viel nachdenken möchte, wie jetzt die römischen Huatli-Generäle dieser Welt, sondern ich will einfach die Slot-Maschinen betätigen, ich will gucken, was kommt raus, wenn ich den einarmigen Bandit aktiviere, was gibt mir mein Deck. Und in dem Fall weiß ich, dass die Downside einfach begrenzt sein wird, weil selbst wenn irgendwas richtig Peinliches kommt für ein Mana, dann habe ich wenigstens 9 Treasure Tokens gemacht und habe nichts netto ausgegeben für die Karte, sondern was zurückbekommen. Das ist immer cool. Spiel von mir.
Ich gebe dem auch ein Spiel. Ich finde, weil das eine Karte ist, man kann natürlich das Deck manipulieren, um direkt einen Zehner rauszuböllern, wenn man möchte. Aber wenn das halt nicht so ist, weil man das nicht gemacht hat, kriegt man trotzdem Treibstoff, um weiterzuspielen. Das heißt, man hat keinen Moment, wo man sich fühlt, als ob man einfach nur Zeug verschwendet, Mana verschwendet. Also es kann sein, dass man was Suboptimales kriegt, aber dafür kriegt man dann auch Treasures. Das finde ich ein schönes Design. Ich hatte die tatsächlich auch auf meiner Maybe für die Folgeliste, weil ich die auch schön fand. Mir ist übrigens noch kleiner Nachtrag mit den Römern. Ich wollte nicht die Azteken damit schmälern und die Maya, denn man muss sagen, die waren natürlich auch Badass in ihrer eigenen. Man muss sie nicht mit den Römern vergleichen, damit sie Badass sind, ist mir nur als Historiker wichtig, weil, ich meine, als sie konnten, haben sie die Spanier auch ziemlich hart kaputt gehauen.
Disclaimer halt erfolgreich gesetzt.
Ja, die hatten nur keine Kanonen gesehen, aber das ist ja keine Schande, haben die Römer auch nicht.
Nee. Keine Anmerkung noch zu dem, was du gerade gesagt hast, Freddy, bevor du anfängst. Wenn man tatsächlich sich die Mühe machen würde mit Hit the Motherlode und irgendwas für 10 Mana oben auf das Deck legt, ist die Frage, ob es einem so viel bringt, weil dann ist die Karte im Endeffekt einfach nur ein Ritual, wo du quasi 3 Mana dir sparst.
Ja, bin ich auch nicht, weiß ich auch nicht. Außerdem Jochen und nicht ich. Ich habe noch gar nicht geredet zu der Karte.
Ich habe nur mich eingeschoben, vor du redest. Das wollte ich nur sagen mit dem Gedanken.
Finde ich heute fein. Ich finde es manchmal sehr schwer, tatsächlich große Sorcery in Instance außerhalb von Blau zu sehen, zu finden, die auch wirklich den Mana-Wert gerecht werden. Und ich glaube, das mit den Hitter Motherlode, dass es so modular ist, ist es definitiv was sehr cool ist. Es bringt ein bisschen einen Random-Faktor rein. Ich mag die Karte. Sie ist ein Spiel. Ich weiß nicht, ob ich 13 Piraten in den Set als wenig bezeichnen würde im Main-Set von den Kreaturen. Aber ja,
sie sind nur irgendwie so, sie fallen nicht so auf.
Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Mir wären sie nämlich auch nicht aufgefallen. Also ich weiß, dass sie drin sind, aber ich hatte nie das Gefühl, oh, cool, ein Pirat.
Aber an sich, es ist einfach eine sehr sweete Karte, die vor allem einen Platz in ein Deck hat von mir. Und deswegen hoffe ich auch, dass ich sie öffnen werde, weil ich habe mir jetzt ja gerade erst einen Naya Big Spells Deck gebaut. Und das Ding Flashback geben kann. Also ich werde es spielen, weil ich, ja.
Gut. Alrighty. Ja, cool. Ich habe gerade das Set-Symbol entdeckt in der Karte, die ich rausgesucht habe als nächstes. Mazzalantli, The Great Door. Ein Legendary Artifact für 3. Ist tatsächlich das Set-Symbol über einem Portal.
Tatsache.
Man kann es tappen, um eine Karte zu ziehen und eine Karte abzuwerfen. Man kann es für 4 umwandeln, aber nur, wenn man 4 oder mehr Permanent-Typen im Friedhof hat. Also Artefakte, Battles, Creatures, ihr wisst es schon. Und dann wird es zum Core, also um den das eigentlich geht in dem Set. Ein legendäres Land. Und das hat, tapp das und du kriegst x Mana einer beliebigen Farbe und x ist die Anzahl der Permanent Cards in deinem Graveyard. Also da sind dann Types nicht mehr wichtig, sondern nur noch die Anzahl der bleibenden Karten im Friedhof. Das ist die gefixte, schnellere und auch, weil man sie öfter sehen wird, also dass sie wirklich was macht, Version von Azor's Gateway aus Rivals of Ixalan, was ewig braucht, bis es flippt, dir dann aber so viel Mana gibt, wie du Leben hast, was natürlich noch viel krasser ist. Fritz, du warst einmal dabei, als ich es geschafft habe, das zu flippen.
Ja.
Hat mir nichts gebracht am Ende, aber es war schön. Ich will das, muss es auch nie wieder machen, weil ich habe dieses Lebensziel erreicht. Ich glaube, das geht mit Mazzalantli schneller. Und der Effekt ist trotzdem sehr gut. Also man wird trotzdem ordentlich Mana kriegen, außer jemand nukt einem den Friedhof weg. Aber das ist das Risiko, mit dem man leben muss. Deswegen finde ich es eine schöne Karte. Und auch allein für das zieh eine Karte, wirf eine Karte ab. Das ist ja schon ein guter Effekt. Und da ist noch mal ein guter drauf. Es hätte auch gerne noch ein Flavortext dabei sein können. Aber der ist auf der Rückseite.
Immerhin.
Zum Glück. Spiel.
Das ist nämlich die Lösung für das Flavortext-Problem, dass man einfach jetzt mehr und mehr so origami-formige Karten hat, die man so ausklappen kann, wo man dann zusätzliche Oberflächen hat, wo noch Flavortexte drauf können.
Ich weiß nicht, was ich davon halte, tatsächlich. Ich glaube, ich gebe dir ein Exil, weil es ist mir viel zu nah an der Immortal Sun von. Ich sage ja mal, hey, wisst ihr, worum Ixalan ging? Lass uns das Gleiche nochmal machen. So, die Welt hat sich, glaube ich, sie wurde ja auch trotzdem angegriffen von den Phyrexians und sonstiges. Und irgendwie, finde ich, hat diese Welt dafür, dass erstens so viel Zeit vergangen ist, dass dann das Ganze mit der, dass sie angegriffen worden sind und in all dieser Zeitpassage hat sich Ixalan, finde ich, zu wenig geändert zum Original, beziehungsweise der Twist davon ist mir viel zu ähnlich und ich glaube auch, dass diese Karte so nah an Centuries ago on the siege from the Mycotyrant, the Oltex sealed the core off from the world, also das war eh schon im Gefängnis, bevor er überhaupt. Als andere Gefängnis musste erst einmal geöffnet werden, damit sie zu dem Gefängnis kommen und dann das nächste Artefakt freihalten. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist so eine Flavor-Sache, wo ich einfach finde es einfach zu ähnlich.
Dann hake ich mal ein. Für mich gibt es ein kleines Flavor-Spiel. Und zwar nicht, weil ich jetzt diese Story super toll fände, sondern einfach, weil es so dämlich ist, diese ganze Hohlwelt-Geschichte und eben auf der Artwork von The Core sieht man das einfach so schön. Das ist wirklich DuckTales. Irgendjemand kommt jetzt da gleich mit so einem Daniel Düsentrieb Maulwurfsroboter durch die Wand durchgeborsten und die irgendwie Enkel, die drei Tick, Trick und Track haben ihr schlaues Buch dabei und so. Und ich habe das einfach geliebt als Kind. Alle Geschichten, wo Dagobert und Co. irgendwie unter die Erde gegangen sind, waren immer geil. Und es sah immer genauso aus, wie The Core aussieht. Und deswegen gibt es ein Spiel von mir.
Eine Nostalgie quasi.
Ja. So, jeder von uns hat noch eine Karte. Würde ich sagen, machen wir und gucken, dass wir durchkommen. Ja. Möchtest du, Freddy?
Ja, genau. Ich hab noch ein bisschen so am Struggeln, welche von den zwei Karten ich nehme. Aber ich ende mit einem Spiel, weil Ich war zwar ein bisschen negativ allgemein an Ixalan, aber es sind Surface-Level-Dinge, weil man muss halt sagen, dieses Set hat die Eier, wenigstens hohe Hoch- und tiefe Tiefs zu haben. Und das fehlt mir mittlerweile doch in relativ vielen Sets, finde ich. Und deswegen ende ich trotzdem nur mit einem Hoch. Und das ist der Tarion Soul Cleaver. Ein Ein-Mana, equipped 2, legendäres Artefakt. Equipped 2. Die equippte Kreatur hat Vigilance und immer wenn ein Artefakt oder eine Kreatur im Friedhof vom Battlefield gelegt wird, legt man eine 1-1 Marke auf die equippte Kreatur. Grund, weswegen ich die Karte mag, ist, es ist ein bisschen was Kreatives in einem langweiligen Design, wenn ich das so sagen kann, weil es ist so eine nicht offensichtliche Karte, was es eigentlich bebattelt. Denn es bebattelt Treasures. Food Tokens. Es triggert jedes Mal, wenn das irgendeinen Spieler in Friedhof geht. Gleichzeitig spielt es gut mit den Dingen von Treasures und Food Tokens und solchen Dingen. Und ich mag diese Sache von, okay, diese Karte ist sehr stark gegen den Typ, sie ist aber auch stark mit dem Typ, so dass wenn die dir jemand klaut oder so, auch extrem nach hinten losgehen kann dafür. Weil du hast immer so ein kleines Fail-Case. Hinzu kommt, ich habe Omatis gebaut, ein Deck, das um 1-1 Marken als Colorless natürlich sehr viele Artefakte hat und Kreaturen arbeitet, ja, dieses natürlich cool Ding rein. Extrem liebt. Und es gibt halt den wichtigsten Aggro-Keyword, finde ich, neben Flying. Und zwar Vigilance.
Das wusste ich.
ich glaube, das ist ein Design, das sehr leicht untergehen kann, weil, okay, Waffe, die halt was groß macht und halt einen Keyword gibt, ist nichts sonderlich Spannendes. Aber es ist definitiv einer von dieser Karten, wo, wenn man damit spielt, bin ich sehr überzeugt davon, dass man dann am Ende diese Karte einfach lieben wird und auch sich Spiele tatsächlich um diese Karte drehen können.
Ja, ich muss dir leider widersprechen. Ich finde es kein sonderlich super bemerkenswertes Ding. So klar, das ist cool mit +1/+1 Marken für jetzt das farblose Deck, das viel +1/+1 Marken haben möchte. Und ehrlich gesagt, also es wäre ziemlich gut in Ukima und Kazuha in meinem +1/+1 Marken Deck, weil natürlich du wirst massenweise +1/+1 Marken auf die Kreatur kriegen. Aber ich mag diese Equipments irgendwie nicht so gern, die Kreatur, an die sie equipped sind, nicht irgendwie bemerkenswert verändern. Also meine Lieblingsausrüstung ist, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, dieses Boros-Ding, was Spells aus der Bibliothek holt.
Sunforger.
Sunforger ist meine Lieblingsausrüstung, weil es halt einfach so was Verrücktes macht. So auf einmal wird die Kreatur zu so einem ganz komischen Spellslinger-Dings und kriegt so eine coole Fähigkeit. Und alles, was einfach nur macht, Kreatur kriegt ein Evergreen-Keyword und wird einfach größer, finde ich immer so, ist voll in Ordnung, aber nichts, was mich vom Hocker haut. Deswegen Exil.
Also, ich gebe der auch ein schwaches Spiel, weil ich finde, das ist eine Karte, die wird auftauchen und ich glaube, die funktioniert gut. Die hat jetzt in mir keine großen Begeisterungsstürme ausgelöst, aber ich mag deswegen auch dann das Spiel letztlich. Ich mag ein bisschen so Karten, die Leute verschlafen. Und ich glaube, weil das so ist, wie du gesagt hast, Fritz, dass das nicht so richtig viel mit der Kreatur macht, schlafen trotzdem Leute, obwohl es offensichtlich ist, dass da irgendwas Gefährliches passiert. Und dann noch die Bitte, wenn ihr das spielt, dann nutzt auch die Vigilance und greift einfach an.
Ja.
Ja. Nichts nervt mehr, als wenn man Kreatur mit Vigilance einfach liegen lässt. Man kann sie danach immer noch opfern oder sonst irgendwelchen Scheiß damit fabrizieren, aber greift doch einfach vorher an. Auf die Fresse hauen ist gut.
Das ist ein richtiges Wort. Ich mache mal weiter mit meiner letzten Karte. Und zwar ist es auch ein einfarbiges Artefakt für ein Mana. Und es ist auch ein Artefakt, auf dem extrem viele Marken landen werden. Also so wie Tarion Soulcleaver viele Marken auf die Kreatur legt The Millennium Calendar sehr, sehr viele Marken auf sich selbst. Und zwar kostet er 1 und sagt immer, wenn du ein oder mehrere Permanent-Karten in deinem Untap-Step enttappst, kriegt der Millennium Calendar so viele Zeitmarken auf sich drauf. Also du enttappst 5 Länder, er kriegt 5 Marken. Dann für 2 und Tappen darfst du die Anzahl an Zeitmarken auf dem Millennium-Kalender verdoppeln. Man merkt schon, das könnten relativ schnell relativ viele Zeitmarken werden. Und was ist der Payoff, wenn es 1000 oder mehr Zeitmarken auf dem Millennium-Kalender liegen? Dann wird er geopfert und jeder Gegner verliert 1000 Leben. So, und jeder, der mich kennt, der weiß, dass diese Karte natürlich ein Spiel kriegen muss, weil ich liebe überdrehte, absurde Zahlen auf Magic-Karten, die nicht Infinite-Kombos sind. Also ich mag das so sehr an Commander, dass natürlich kann ich mir Infinite Life machen und ich kann natürlich auch mit irgendeiner Loop-Kombo jemandem Infinite Schaden zufügen, aber das ist alles nicht so badass. Was ist badass, wenn ich mir genau 1073 Leben mache und dann jemand mit dem Millennium-Kalender mir 1000 Leben mich verlieren lässt und ich dann wieder auf lächerlichen 73 Leben bin. Das ist irgendwie cool. Da entstehen Geschichten daraus. Plus Bonus, es ist natürlich eine lustige Anspielung auf den 1000-jährigen Maya-Kalender und all diese quasi Weltuntergangsprophezeiungen und so. Und ist alles sehr, sehr schön, deswegen gibt es ein Spiel von mir.
Ich habe mich gewundert, dass du dem ein Spiel gibst, weil ich dachte eigentlich, es fällt unter deine Innistrad-Regel, dass es zu auf die Nase gebunden ist.
Ja, es ist halt nicht so.
Weil es ist ja der Maya-Kalender. Ja. Ich gebe dem trotzdem auch ein Spiel.
Wenn ich schwach, was soll ich sagen?
Ich verstehe. Ich gebe dem Ding auch ein Spiel, einfach weil es halt der Maya-Kalender ist. Also ich finde, natürlich ist offensichtlich, was es darstellen soll. Ich finde es witzig. Das hatten wir ja vorhin schon bei Agir, dass ich es schön finde, wenn man so eine Weltuntergangsuhr hat. Im Grunde ist Terrence Zurückliefer ja auch ein bisschen eine Weltuntergangsuhr. Und der kann man halt zuschauen, wie sie hochtickt. Das finde ich witzig, weil das gibt immer die Leute, die super gelassen sind und die Leute, die mega ängstlich sind und sagen, es kann jeden Moment passieren. Und die anderen, ja, es ist, ich habe noch nie was von exponentiellem Wachstum gehört. Was soll es schon schief gehen? Deswegen gebe ich dem ein Spiel. Ich finde es einfach witzig, dass die Karte drin ist. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und ich finde auch das Artwork schön, diese riesige Millenniumsuhr, wo jemand mit einer Leiter irgendwelche Steintafeln kontrolliert.
Mag ich einfach. Also das Erste, was ich Millennium höre, ist, oder ich denke, ist Yu-Gi-Oh!
Das ich ist denke, also Millennium Falken.
Nee.
Und danach denke ich an diesen Millennium, dieser Bug, wo damals alle Angst hatten, dass die Computer kaputt gehen.
Die Leute, die immer Angst haben. Und die anderen waren so, wird schon nichts passieren, was so. Dann sind halt alle Computer kaputt.
Ja. Auf jeden Fall, die Karte kriegt ein Spiel ganz einfach darum, weil wenn ich meinem Bruder sage, hey, hast du die Karte gesehen? Und dann sagt er, warte mal, was ist das? Ja, die macht 1000 Damage. Ach ja, genau, das Ding. Das ist ein wichtiger Wert, den tatsächlich Spiele haben, diesen Wiedererkennungswert von, ist es gut? Ich glaube tatsächlich, das ist viel schwerer abzuziehen, als man denkt mit den 1000 Marken. Auch wenn exponentielles Wachstum. Du musst wirklich schon mit Untap-Steps trotzdem in die Richtung gehen und diese Karte immer wieder untappen, ohne dass damit interagiert wird. Du hättest auch einfach eine Combo spielen können und das 50 Mal einfacher. Du hättest vielleicht auch nicht mal eine Combo spielen müssen, sondern einfach irgendwas, was 3 Schaden schießt, wenn es untappt. Aber meine Güte, es ist halt dann doch cool, mit 1000 Schaden zu gewinnen, statt mit 30 auf allen. Und deswegen kriegt es ein Spiel, weil es hat einfach diesen Faktor von Wiedererkennungswert.
Nice. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr beide im Spiel gebt.
Die Karte ist einfach witzig. Also ich finde die super ikonisch. Die hat das Zeug dazu, dass es eine von diesen Karten wird, wo man sagt, ja, Magic ist doch dieses Spiel mit diesem blöden Maya-Kalender, wo man alle Leute aus dem Spiel bomben kann.
Oh, herrlich.
Ja. Oder wenn wir eben von Yu-Gi-Oh! Haben, ist es Sushin the Giant, so eine random Throwaway-Folge, wo Leute bis heute diese Karte lieben und die Leute dahinter, auch wenn sie eine Filler-Episode war in irgendeinem Anime für eine Folge. Und die Leute hören nicht auf, weil sie alle lieben diese alternative Wincon zu sehr. Auch wenn sie scheiße ist.
So, unsere letzte Karte, oder?
Ja, ich habe mich entschieden, das süßeste Wesen aus dem ganzen Set für den letzten Slot aufzuheben. Den Poison Dart Frog. Es ist ein 1-1 Frog für 1 und ein Grün. Er hat Reach und man kann ihn tappen für ein Mana einer beliebigen Farbe. Das ist schon vollkommen okay. Es ist halt ein Mana-Dog. Aber finde ich ein guter. Denn er hat auch noch für 2 kannst du ihm Death Touch bis zum Ende des Zuges geben. Und wie ich gerade sagte, es gibt genügend Karten, wo Leute immer schlafen und die Karte vergessen. Und das ist halt so ein Ding. Ja, es macht mehr Mana. Aber es holt halt auch mal, weiß ich nicht, einen 8-8 fliegenden Dämon oder sowas aus der Luft, wenn die Not es gebietet. Oh
Mann, wie geil.
Und das sieht so unglaublich niedlich aus, dieser Frosch. Also allein dafür hätte ich ihm schon ein Spiel gegeben, aber alles an dem ist perfekt. Und der hat ein Keyword, eine Mana-Fähigkeit, eine zweite Fähigkeit und einen Flavortext. Und es sieht süß aus. Also es sind 5 Gründe, dem ein dickes Spiel zu geben.
Darf ich außerdem einfach mal Death Touch ein Spiel geben? Weil ich finde es jedes Mal.
Death Touch geil.
Ich finde es jedes Mal so cool mit diesem Death Touch. Wer würde gewinnen? So Aklatotz, der Gott der toten Dinge. Oder ein Frosch.
Zufällig. Ja, sehr giftiger Frosch.
Ich finde es halt einfach immer extrem lustig. Und Death Touch ist auch oft auf einfach entweder den imposantesten Kreaturen oder den komischerweise so niedlichsten kleinen Dudes. Und die bekommen dann für mich natürlich einfach immer ein Spiel. Ich möchte aber nur eine Sache anweisen, die mich so ein bisschen side einlässt. Ich kann damit nicht in Colossal Dreadmore rampen, weil es muss einfach jetzt los werden. Dieses Set hat kein Colossal Dreadmore.
Ich habe auch überlegt, ob ich das anspreche, aber ja, es gibt ein anderes Dreadmore, aber es ist nicht das Gleiche.
Es ist nicht das Gleiche.
Es ist nicht das Gleiche, ja, das ging mir auch so. Ich habe überlegt, den anderen Dreadmore reinzunehmen. Vielleicht noch ganz kurz zum Frosch, bevor wir über die Dreadmores reden. Ich muss ja auch noch meinen Dings abgeben und ich gebe ihm ein Exil, weil fick diesen. Nein, ich gebe ihm natürlich auch ein Spiel. Wie könnte ich das auch anders machen? Er ist knuffig, alle Gründe, die du gesagt hast, stimmen. Und du hast vollkommen recht, es ist so eine dieser Karten, wo so, okay, ich greife Jochen an. Okay, gut, ich zahle 2 Mana, ich block und der, oh, das habe ich nicht gesehen, ich würde gern doch nochmal vielleicht jemanden angreifen. Nein, ja. Nein. In dem Fall fordert der Frosch seinen Tribut.
Ja.
Und vor allem defensiv kostet es tatsächlich nur 1 Mana, was tatsächlich super tricky ist, weil er kann für 1 Mana zahlen.
Nee, weil wenn er getappt, dann kann ich nicht blocken.
Nein, aber du kannst ihn blocken und dann Death Touch geben. Das heißt, wenn du nur 1 Mana, ein Land offen hast und ihn als Blocker, dann kann das nämlich auch tatsächlich in eine Onboard-Combat-Trick führen.
Er ist noch heimtückischer tatsächlich als, also er ist sowieso, also es ist ja sowieso schon, diese 2 Mana, die werden ein Abschreckungsfaktor sein bei den Leuten, die ein Auge drauf haben. Bei den anderen ist es so, wie du gesagt hast, Fritz, die sind dann plötzlich so, what? Was passiert denn da mit meinem Riesen-Commander? Ja, er ist einfach ein heimtückischer kleiner Bastard, aber er ist halt so süß.
So, heimtückischer kleiner Bastard, aber halt so süß. Ich glaube, mit diesen Worten kann man auch den Commander Kompass und jeden von uns beschreiben. Und es war mal wieder wirklich schön. Wir haben ein wieder sehr, sehr langes Spiel oder Exil produziert. Wir freuen uns natürlich da draußen, wenn ihr uns eure Picks mitteilt, zum Beispiel in den YouTube-Kommentaren. Wir hätten das schon viel früher sagen sollen, aber egal. Dürft ihr gerne machen. Ihr dürft auch gerne, wenn ihr wollt, uns mal wieder weiterempfehlen, ein paar Bewertungen geben, das freut uns sehr. Und wenn ihr am Wochenende in Fürth auf der CommandCon seid, es macht keinen Sinn, das jetzt anzukündigen, weil wenn ihr das hier hört, dann sind wir bereits in Fürth auf der CommandCon.
Aber ihr vielleicht auch und hört das auch
dann
nicht an.
Dann hört ihr das erst am Montag. Ist aber egal. Wir machen uns jetzt für heute vom Acker, die Folge kommt am Samstag raus, dann sind wir in Fürth. Wir werden da eine richtig geile Live-Folge aufnehmen über die Precons aus dem Ixalan-Set und generell auch ganz, ganz viel Spaß haben. Am Sonntag ist das alles, Entschuldigung, ich habe gerade Samstag gesagt, ist auch vollkommen wurscht. 1,5 Stunden, ich muss ins Bett, wir sehen uns nächste Woche, ich hab euch lieb.
Jawohl.
Macht's gut und möge der Frosch in euch stark sein.
Möge der Frosch und genau. Rabbit. Der wahre Dreadmore Rabbit. Ist der Rabbit. Friends we made along the way oder so.
Rabbit. Oh Gottes Willen, nein. Ciao.
Auf dem Weg in den Kern. Tschüss.